Es ist für mich eine ganz große Herausforderung heute, weil das, was ich heute versuche, mit Gottes Hilfe uns in guter einer Stunde zu erklären, dafür benötigen manche Prediger 4 Predigten. Und das ist auch eigentlich sinnvoll, das in 4 Predigten zu machen, aber wir haben so nicht die Zeit. Also ich könnte jetzt natürlich auch 4 Stunden predigen, aber dann würdet ihr, glaube ich, rauslaufen. Das Thema, was wir haben, heißt ja, einige Infos über heutige Formen der Evangelisation und des Gemeindebauens. Und am Anfang möchte ich gleich etwas sagen, was mir unglaublich wichtig ist. Wenn ihr heute hergekommen seid und erwartet, dass heute Leute degradiert werden, an den Pranger gestellt werden, dass wir uns über Leute überheben wollen, dass wir der Meinung sind, wir sind besser als die anderen, dann könnt ihr gleich nach Hause gehen, dann habe ich nämlich euch nichts zu sagen. Wenn ihr aber heute hergekommen seid, um sich vom Wort her eine Information zu holen und die Aussagen der Bibel anhand der Aussagen dieser Menschen zu prüfen und dann selbst zu einer Erkenntnis zu kommen, dann seid ihr wunderbar hier richtig aufgestellt. Ich möchte am Anfang etwas sagen. Matthäus Kapitel 7, Vers 1, da steht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus 7, Vers 12 steht, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geschwister, prüfen ja, aber nicht richten. Und das haben viele Christen noch nicht verstanden. Auch gesegnete Bibellehrer haben das noch nicht verstanden. Prüfen, ja, richten steht uns überhaupt nicht zu. Uns zu positionieren, ja, aber nicht zu richten. In 1. Samuel, da steht auch noch eine wichtige Bibelstelle, die möchte ich uns vorlesen, in Kapitel 16, Vers 7. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Das heißt, die Bibel sagt, dass es nur einen einzigen gibt, der in das Herz des Menschen schauen kann. Und das bist nicht du und auch nicht ich. Das ist kein Bibellehrer auf dieser Welt, sondern es ist allein Gott. Das ist der Einzige, der in das Herz der Menschen hineinschauen kann. Paulus sagt im 1. Korinther 13, Vers 9 auch noch etwas Wichtiges. Er sagt, denn wir, und damit meint er sich selbst, denn wir erkennen stückweise. Das heißt, der Apostel Paulus war für mich persönlich der größte Lehrer nach Jesus, den es gab. So, und dieser Mann behauptet von sich, dass das, was Gott ihm anvertraut hat, Stückwerk ist. Und dann sollten wir demütiger werden mit unseren Äußerungen. Wir glauben manchmal, wir haben so die Weisheit mit Löffeln gegessen. Wenn ein Paulus sagt, dass all sein Wissen Stückwerk ist, dann möchte ich gar nicht erst fragen, was unser Wissen ist. Und die nächste Bibelstelle ist 1. Korinther 10, Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Eine wichtige Ermahnung für uns alle, dass wir uns nicht überheben, dass wir nicht glauben, das, was einige Brüder und Schwestern vielleicht falsch erkennen, dass wir sind, so der Meinung sind, das wird uns ja nie passieren. Wir werden immer so wandeln, wie der Herr das will. Und wir bestehen nie in der Gefahr, in einer falschen Lehre hineinzukommen. Leute, es sind schon ganz andere Menschen gefallen. Die hatten viel mehr Weisheit als wir alle zusammen. Die haben den Herrn viel treuer nachgefolgt als wir alle zusammen. Und sie sind trotzdem auch in eine Sache hineingeraten, in die man hineingeraten kann. Und irgendwo lesen wir alle durch unsere Brille die Lehrfragen. Das ist mal so. Da kann sich keiner von absprechen. Wir sind alle irgendwo groß geworden. Und jemand, der eben halt eine bestimmte Prägung hat aus der Pfingstbewegung oder aus der charismatischen Bewegung, der wird die Bibelstellen immer mit seiner Brille lesen. Und ist jemand so groß geworden wie wir, vielleicht mehr geprägt von den Konservativen aus der Brüdergemeinde, dann haben wir auch unsere Brille. Und wichtig ist, dass wenn wir über Lehrfragen sprechen, wir nicht über unsere Brille sprechen und über die Brille der Pfingstler und Charismatiker, sondern dass wir uns vom Herrn Jesus die Brille aufsetzen lassen und ihn darum bitten, Herr, was sagt dein Wort? Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man nicht ehrlich zu sich selbst ist. Und deswegen möchte ich am Anfang diese Dinge so sagen, weil es gibt viele gute Vorträge, die habe ich auch schon gehört von Männern und die ich wirklich schätze, aber eins habe ich immer ein bisschen vermisst. Es ist sehr von oben herab. Und es ist sehr, sehr, sehr richterlich. Und es sind Leute oft, die schütten das Kind im Bade aus. Das sind Leute, die behaupten, alles aus dieser Bewegung ist grundsätzlich falsch. Die machen alles verkehrt, was Gott sagt. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, das stimmt nicht. Und das möchte ich von Anfang an so wirklich hinein oder über, als Überschrift nehmen, so prüfen ja, aber nicht richten. Und natürlich müssen wir auch positionieren, aber in unserer Position müssen wir auch in der Demut wandeln und nicht denken so, also wir sind jetzt die Größten. Ja? Und eine ehrliche Diagnose muss auch stattfinden. Und wenn wir heute über manche Entwicklung reden müssen, die nicht gut sind für die Gemeinde Jesu, dann heißt das ja nicht, dass wir keine Kritikpunkte haben. Wisst ihr, Geschwister, diese Brüder, ich sage bewusst Brüder, die Gemeinde ein Stück weit verändern wollten, die haben, das unterstelle ich denen jetzt einfach mal positiv, den Gedanken gehabt, die Gemeinde lebendig zu machen, und vor allen Dingen haben sie einen ganz großen Blick gehabt, dass Menschen zum Glauben kommen, und das unterstelle ich denen jetzt einfach mal positiv. Das ist etwas, was mich freut. Wisst ihr, und sie haben versucht, manches im Gottesdienst zu verändern. Was dabei rausgekommen ist, da werde ich nachher drüber reden. Ob es jetzt gut ist oder schlecht oder beides, da werden wir nachher drüber reden. Aber es ist mir ganz wichtig, dass wir am Anfang diese Dinge mitnehmen. Und wir müssen auch selbstkritisch sein. Geschwister, es gibt konservative Gemeinden, sogenannte Brüdergemeinden, denen ich sehr nahe stehe von ihren Lernaussagen, von dem, was sie lehren und von dem, wie sie aufgestellt sind in der Bibel. Aber wenn man da in die Gemeinde reinkommt, dann ist es oft wie ein Eisschrank. Nicht bei allen, aber bei manchen. Da wird man kaum begrüßt. Wenn man dort mal hustet, dann drehen sich alle um. Und wenn man mal lacht, dann ist man schon Charismatiker. Also das müssen wir auch ehrlich diagnostizieren. Also das ist bestimmt auch nicht Verherrlichung des Herrn, wenn wir hier sitzen, als wenn es zum Begräbnis geht. Und wir dürfen Humor haben, wir dürfen auch lachen, alles in einem gesunden Maß. Wenn es natürlich nur ins Lachen geht und ins Show, da kommen wir nachher drauf, was die Bibel dazu sagt. Aber das ist von Anfang an einfach wichtig. Ne? Und Geschwister, es ist nicht so, wie manche denken, dass die charismatische Bewegung die einzige Bewegung ist, oder die Pfingstbewegung, die Gemeinden gespalten hat. Die konservativen Brüdergemeinden haben mindestens genauso oft sich gespalten. Nach einer Diagnose eines Bruders, den ich sehr schätze, der hat das recherchiert, sogar noch mehr. Also schön den Ball flach halten, wenn wir über andere sprechen, wenn wir gucken, einer zeigt und die anderen zeigen auf uns. Immer schön in der Demo bleiben und dann sind wir in der Nähe unseres Herrn, weil der Herr, der ist bei denen, der demütig ist. Das vorab. Trotzdem müssen wir einfach gucken, dass es in den letzten Jahrzehnten, ich sage bewusst Jahrzehnten, in den letzten Jahrzehnten gab es unglaublich viel Strömung, die Gemeinde unterwandert haben. Und die Leute, die Gedanken sich gemacht haben zu diesen Dingen, die ich da eben erzählt habe, die haben eine Prägung. Und das ist wichtig zu wissen, woher kommt eine Bewegung, was waren die entscheidenden Leute, die diese Bewegung geprägt haben. Und wenn wir dann wissen, wie die denken und wie die geschult wurden und was die für eine Vorstellung haben von Gemeinde und von gewissen Dingen, dann können wir es richtig einordnen. Und wisst ihr, es steht eine Bibelstelle in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Das ist eine Mahnung des Apostel Paulus. Paulus sagt, es kann gut sein, dass wir als Christen glauben, eine gute Predigt von Jesus zu hören, und es ist nicht der Jesus der Bibel, es ist ein anderer Jesus, sagt nicht ich, sagt Paulus. Und es ist ein anderer Geist, oder es ist ein anderes Evangelium. Evangelium, die frohe Botschaft. Und deswegen ist es für uns wichtig, was sagt die Bibel zu diesen Dingen? Diese Leute sagen auch einiges, wie man heute evangelisiert. Und nochmal, ich unterstelle den Leuten einen guten Ansatz. Sie möchten, dass Menschen zu Jesus finden. Und wisst ihr, das ist bei manchen konservativen Gemeinden so ein bisschen eingeschlafen. Die suhlen sich und ahlen sich in ihrer sogenannten gesunden Lehre und kommen nicht mehr in die Puschen. Ahlen sich nur noch um sich selbst, haben keinen Blick mehr für den Verlorenen, investieren auch nicht in den Menschen. Und da haben wir sicherlich selbst genügend Dinge, die wir selbstkritisch sehen müssen bei uns. Aber ich möchte jetzt zu jemandem kommen, der viele Leute geprägt hat aus dieser Bewegung. Dieser Mann hieß, weil er nicht mehr lebt, Norman Vincent Peale. Ich weiß nicht, ob einige den von euch kennen. Norman Vincent Peale ist der Vater des positiven Denkens gewesen. Der Mann ist geboren im Mai 1898 in Ohio, USA und gestorben 1993 in New York. Er war ein US-amerikanischer Pfarrer, Autor und Freimaurer. Muss man wissen. Ja? Muss man wissen. Peels Lebenshilfemethode gilt als eine der bedeutenden Grundströmungen des positiven Denkens. Von Seiten der Evangelikalen und Pietisten wurde Peels Ansatz von Anfang an als rein innerweltlich oder esoterisch beziehungsweise okkult abgelehnt. Also das ist so ein positives Denken, hat etwas zu tun, wirklich, da sind viele Elemente drin, da wird das Negative alles ausgeblendet, nur noch das Gute gesehen und man denkt sich hinein in Dinge und ist der Meinung, so sein eigenes Denken bestimmt nachher das Ganze, ob es positiv oder negativ läuft. Und die Sünde des Menschen und seine Trennung von Gott, das ist das Hauptproblem, das wird überhaupt nicht erwähnt. Da ist alles positiv. Dave Hunt, ein Glaubensbruder, hat ein Buch dazu geschrieben, Die okkulte Invasion. Das ist ein dicker Schinken, 639 Seiten. Kauft euch dieses Buch. Der beleuchtet diese ganzen Dinge sehr genau. Das kann ich heute in der Zeit nicht euch alles sagen, was dieser Mann lehrt. Kauft euch das Buch von Dave Hunt, Die okkulte Invasion. Dieser Mann, dieser Norman Vincent Peale, ist derjenige gewesen, der keinen anderen als Robert Schuller geprägt hat, wie kein anderer. Und für die, die Robert Schuller nicht kennen und sein Enkel, das ist Bobby, und dann gibt es auch noch Bob Schuller, das ist eine Predigerfamilie. Dieser ältere Mann, das ist Robert Schuller. Und Robert Schuller ist jemand, der, wie gesagt, viele Leute auch geprägt hat, die heute unterwegs sind und Mega-Gemeinden aufbauen. Und Robert Schuller war eben halt ein Schüler von Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale hat ganz oft in Robert Schuller seiner Gemeinde gepredigt. Und Robert Schuller sagte über Norman Vincent Peale, er sei ein ganz gewaltig geistlicher Mann. Wie man dazu kommen kann als Christ, ist für mich ein Rätsel. Wie jemand, der das Evangelium so verdreht, wir kommen gleich mal dazu, was auch diese Leute lernen. Also das ist für euch wichtig, dieser ältere Mann, dieser Robert Schuller, der hat in Kalifornien dieses Kristalldom gebaut mit 2736 Sitzplätzen. Sie wurde von einem Architekten ins Leben gerufen, 1980 dann zur Ehre der Menschheit und für noch größere Ehre Gottes eingeweiht. Das ist so gebaut wie so ein Garten. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stunde vielleicht kennt. Diese auf Bibel-TV wird oft gezeigt von Hour of the Power. Das ist eben halt die Kirche. Die sind mittlerweile umgezogen. Und der ältere Robert Schuller ist auch nicht mehr so aktiv. Das macht jetzt mehr der Bob oder Bobby Schuller. Aber so, ich möchte euch jetzt mal Aussagen von diesem Mann mitgeben. Robert Schuller ist eine der bekanntesten, aber aus unserer Sicht auch fragwürdigsten christlichen Persönlichkeiten der USA. Er wurde von Peale sehr inspiriert. Er hat wie kaum ein anderer in der westlichen Welt das sogenannte positive Denken verbreitet und verkündigt in seiner Crystal-Kathedrale das Evangelium des Erfolgs. Schuller hält es zum Beispiel für eine plumpe, ungeschickte und unchristliche Strategie, dass man in der Evangelisation erst einmal versucht, den Leuten klarzumachen, wie verloren und sündig sie sind. Das ist seine Aussage. Also ein Mann, der sagt, also wenn wir in der Evangelisation den Leuten sagen, dass sie voller Sünde sind und verloren sind, das ist kein guter Gedanke. Das sagt nicht ich, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich sage das. Das sagt dieser Mann. Noch sagt er, das sind Zitate von Detlef Fleischhammel, einem Bruder, der da sehr gut recherchiert hat. Von neuem geboren werden bedeutet, dass wir von einer negativen zu einer positiven Selbsteinschätzung verändert werden. Von Minderwertigkeit zu Selbstwertgefühl. Das ist seine Definition von Wiedergeburt. Überprüft es selbst, ob das stimmt. Das Kreuz heiligt den Ego-Trip. Da sagt er, fürchte dich nicht vor Stolz. Gottes Wort erklärt, Gott widersteht dem Stolzen. 1. Petrus 5, Vers 5. Er sagt, fürchte dich nicht vor Stolz. Doch gemäß Bob Schuller, ist die schlimmste Sünde die, die mich veranlasst zu sagen, ich bin unwürdig. Die schlimmste Sünde, sagt er, ist das, dass ich sage, ich bin unwürdig. Und wir merken, wie menschenzentrisch das ist. Ja? Also da ist der Mensch wird erhoben und Christus, der spielt eigentlich nur eine Rolle, dass wir gut drauf sind und den Wert sehen. Das sind Menschen, die sehr einseitig auch Gott beleuchten. Natürlich ist Gott ein liebender Gott, ein gnädiger Gott, ein barmherziger. Aber er ist auch heilig und zornig und ein Gott des Gerichts. Und den schiebt man beiseite. Ja? Man möchte nur das Positive. Und dann hat man einen Götzen sich erschaffen. Denn Gottes Liebe gehört genauso zu wie Gottes Gericht. Das Kreuz von Golgatha ist das größte Liebessymbol aller Zeiten. Und es zeigt nicht einen sentimentalen Ort, sondern eine der brutalsten. Liebe ist das Härteste, was es gibt. Das ist keine billige Liebe, das ist keine billige Gnade. Und wenn wir Gott so einordnen, dass er nur sozusagen das Positive hat und alles andere nehmen wir weg, dann müssen wir einfach aufpassen. Es ist dies eine anthropozentrische, also den Menschen zentrierte, psychologisierte Botschaft, die das Hauptproblem des Menschen nicht in der Sünde, sondern darin sieht. Stolz darauf, ein Mensch zu sein, ist die größte Not, mit der die menschliche Rasse gegenwärtig zu tun hat. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also das sagt er. Also er sagt eigentlich, das Problem ist, dass wir nicht stolz sind. Das ist das größte Problem. Nicht die Sünde. Die Sünde. Stolz ist Sünde. Aber das ist nicht das Problem. Laut Schuller. Das Problem ist, dass wir das nicht sind. Also das ist in Wirklichkeit, wenn man es theologisch aussetzt, ein Freibrief zu sündigen. Sei stolz, die Bibel sagt, sei es nicht, und er sagt, sei es gerade. Du sollst stolz sein. Ich kenne eigentlich nur einen in der unsichtbaren Welt, der ständig Gottes Wort verdreht. Ich glaube, wir wissen, wer es ist. Gott sagt, nicht stolz sein. Und sie sagen, sei stolz. Naja, okay. Dann steht, in einem IDEA-Interview kommentierte er die Aussagen über eine ewige Verdammnis als lächerlich und unbiblisch. Meine Berufung, sagt er, ist es, in unserer Zeit neu zu definieren, was Sünde, Buße, Wiedergeburt und ein geheiligtes Leben ist, hat er in IDEA Spektrum gesagt 2002. Aussagen über die ewige Verdammnis, lächerlich. Jesus war der größte Höllenprediger. Kein Mensch hat je mehr gepredigt über die Hölle als Jesus. Und dieser Mann sagt, wer das tut, das ist lächerlich und unbiblisch, über die Verdammnis zu sprechen. Wisst ihr, ein Mensch kann ja nur dann gerettet werden, wenn er sieht, dass er verloren ist. Du kannst dich ja gar nicht bekehren, wenn du glaubst, du bist auf dem richtigen Weg. Menschen in einer Evangelisation müssen die Botschaft hören, dass sie auf einem falschen Weg sind und dass sie nicht so cool sind, wie sie glauben. Sondern dass Gott sie wunderbar geschaffen hat, aber das Problem war dann die Sünde, die Rebellion gegen Gott, das ist der Untergang der Menschheit. Und nicht, dass wir nicht stolz sind. Ganz im Gegenteil. Das muss man einfach nüchtern so feststellen. Falls man noch Zweifel haben sollte, wessen Geisteskind dieser Robert Schuller ist, dann müsste man noch ein Zitat dazu nehmen. Wenn er, Schuller, in 100 Jahren wiederkäme und all seine Nachkommen wären Moslems, würde ihm dies nichts ausmachen, solange sie nicht Atheisten sind. Können wir nachlesen auf der Seite von Alexander Seibel, den ich sehr schätze, der gute Aufklärungsarbeit macht. Der hat das dort mit hineingenommen. Norman Vincent Peale war ein guter Freund von Schuller, war oft in seiner TV-Show Hour of Power, habe ich schon gesagt, und hat natürlich Schuller enorm beeinflusst. Was Robert Schuller jetzt 50 Jahre gepredigt hat, hat er von Peale. Was sagt Schuller? Als er vor einigen Jahren in Lüdenscheid war, machte er klar, seinen Auftrag sehe er darin, die veraltete Theologie der Reformation neu zu definieren und mithilfe der Psychologie unter anderem für den heutigen Menschen zu interpretieren. Schuller sagt, Jesus habe niemals einen Menschen Sünder genannt. Es sei verkehrt, wenn man den Menschen verkündigt, dass sie Sünder sind. Jemanden bekehren heiße, ihn zu einem positiven Denker zu machen. Schuller sagt in einer Autobiografie, ich bewegte mich mehr in Richtung einer Denkweise, die auch andere Religionen mit einschloss. Natürlich war dies wieder eine neue Grenze, aber inzwischen hatte ich mich daran gewöhnt, auf des Messerschneide zu leben. Tatsächlich gefiel es mir. Kein Wunder, wurde er vom Großmufti von Damaskus eingeladen, um vor Tausenden von Moslems zu predigen. Dadurch, dass er nicht gesteinigt wurde, ist, weil er durch das wahre Evangelium verkündigt hat. Der hat ein Evangelium gepredigt, was alle anhören. Du bist gut, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist das Größte, was es gibt, das hören alle. Ja? Hätte er da klar gepredigt, Jesus ist der einzige Weg zum Vater, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist nicht nur ein Prophet. Und der größte Prophet ist nicht Mohammed, sondern Jesus Christus. Dann hätte er die Predigt nicht überlebt. Umgekehrt lud Schuller den Großmufti ein, dasselbe in seiner TV-Show Hour of Power auch zu tun. Also das sind Leute, die kein Problem haben mit Leuten, wie gesagt, also wir sollen gegenüber den Moslems nicht feindselig sein. Das sind Menschen, die Gott liebt. Aber die Lehre des Korans oder des Islams ist nicht mit der Bibel identisch, auch wenn uns das heute Leute weismachen wollen. Also unsere Bibel sagt ganz deutlich, wir haben einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die Moslems sagen, das sind drei Götter für sich, das lehnen wir ab. Und vor allen Dingen sagen sie, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Er ist ein Prophet, den sie sehr verehren, aber er ist nicht der Sohn Gottes. Und er ist auch am Kreuz nicht gestorben, er war scheintot. Das lehrt der Koran, das lehrt nicht ich. Und wie können wir zu Menschen sagen, ihr seid unsere Brüder, die Jesus Christus nicht sehen als Gottes Sohn und als einzigen Weg? Und da können wir nicht so machen, wir gehören zusammen. Und dieses Führen des Dialoges, das geht schon seit 40, 50 Jahren. Die sogenannte Ökumene. Der Ansatz, wieder nochmal, der Ansatz, den finde ich gut, dass wir gucken, dass wir weltweit eine Einheit sind als Gemeinde, dass wir uns nicht gegenseitig den Kopf einschlagen, sondern versuchen, gemeinsam Jesus zu verherrlichen. Da bin ich dabei. Aber nicht um den Preis der gesunden Lehre. Ich kann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die sagen, also Jesus ist am Kreuz gar nicht gestorben. Übrigens ist er auch nicht Gottes Sohn. Ja, dann ist Jesus der größte Lügner, denn das behauptet er. Und Jesus war schon gar nicht Gott. Das behauptet Jesus aber ständig in der Bibel. Versteht ihr? Das ist das, was Paulus sagt. Ihr ertragt es gut, einen falschen Jesus. Das ist der falsche Jesus. Der macht zu allem, sagt er Ja und Amen. Der Slogan der Ökumene, Liebe vereint, Lehre trennt, ist der größte unbiblische Satz aller Zeiten. Gesunde Lehre eint, wie nichts anderes. Wenn die Bibel unser Maßstab ist, dann sind wir gesund. Wenn die Bibel nicht mehr unser Maßstab sind, dann werden wir geistlich krank. Das müssen wir einfach so sehen. So, jetzt kommen wir zu Bill Hybels und Willow Creek. 1975 wurde Willow Creek gegründet, der bis 2018 Pastor der Gemeinde war. Die Kirchengemeinde ist mit über 25.000 Gottesdienstbesuchern nach einer Untersuchung von 2016 die fünftgrößte der Vereinigten Staaten. Eine Schlüsselrolle hat offenbar auch Dr. Robert Schuller gespielt. Schon während seiner Zeit als Jugendpastor hatte er eine anhaltende Beziehung zu einer Jugendgruppe der Gemeinde von Dr. Schuller in Garden Grove in Kalifornien. Ein Buch von Dr. Schuller ermutigte Bill Hybels zu der Entscheidung, seine Stelle als Jugendpastor zu kündigen und eine neue Gemeinde aufzubauen. Anschließend soll er an einem Seminar von Dr. Schuller über erfolgreiche Gemeindeleiterschaft in Kalifornien teilgenommen haben. Das sagt der Bruder Horst Koch nach einer Recherche. Ich kenne diese Bewegung auch sehr gut. Und auch dort möchte ich nicht das Kind im Bade ausschütten. Ich möchte am Anfang etwas Positives sagen. Ich finde das klasse, dass dieser Bill Hybels ein Herz hat für verlorene Menschen. Das finde ich großartig. Ich finde das klasse, dass dieser Mann sich Gedanken macht, wie können wir diese Menschen erreichen. Finde ich super. Können wir uns eine Scheibe von ihnen abschneiden. Ich finde es gut, dass er auch neu geschafft hat, dass wir als Christen unsere Mitarbeiter anders behandeln. Ich finde es gut, dass er auch sagt, wir müssen strukturierte Arbeit, nicht so einfach mache ich Hü, mache ich Hot. Das finde ich alles gut. Aber der große Denkfehler ist der. Man muss wissen, dieser Mann hat ein Erlebnis gehabt. Er war in einer konservativen Gemeinde, es kamen da so ein paar Rocker rein, sag ich mal. Und die wurden nicht unbedingt nett angeguckt. Und dann hat man so alte Lieder gesungen und dann sind die nach Hause gegangen. Und an diesem Abend sagte er so, eine Gemeinde müsste eigentlich so sein, dass diese Menschen nicht nach Hause gehen, sondern sich da wohlfühlen. Also dagegen ist ja nichts einzuwenden. Und dann hat er eine Methode angewandt, die hat er von Robert Schuller übernommen. Er hat dann Umfragen gestartet an ungläubige Menschen und hat sie gefragt, wie müsste eine Gemeinde aussehen, dass du kommst? Und dann haben die gesagt, Rockmusik. Okay, Popcorn, ja. Nicht so viel über Sünde sprechen, cool. Lasershow, ja. Theater, ja. Tanz, ja. Coole Mucke. Professionalität, ja. Und dementsprechend sind diese Gemeinden aufgebaut. Also alle Konzerte in der Welt können sich deine Scheibe abschneiden. Bis aufs Letzte alles geplant. Ich will das nicht alles verteufeln, aber der Ansatz ist verkehrt. Der Ansatz ist verkehrt, nämlich diese Frage, die Gemeinde Jesu ist die Braut des Herrn Jesus. Die Gemeinde Jesu hat sich nach Jesu Christi Spielregeln zu halten. Und die Gemeinde laut der Bibel ist ein Ort, wo Gläubige sich treffen. Ungläubige dürfen dazukommen, aber das ist der entscheidende Ort. Die Gemeinde ist der entscheidende Ort, wo Christen, wiedergeborene Menschen von Gott zugerüstet werden, ermutigt werden, ermahnt werden, vorbereitet werden, Christusähnlich gemacht werden. Und wenn ich jetzt das Spiel umdrehe und ich sage, ja, ich frage jetzt mal, was die Welt will, dann hole ich die Welt und ihr System in meine Gemeinde rein. Und das auf Kosten des Wortes. Und damit die nicht abhauen, muss ich Abstriche machen. Die Bibel sagt, wir sollen rational auch zum Herrn kommen. Nicht so Gefühlsduselei. Man kann die Leute ja so einlullen, dass sie wie in Trance nach vorne marschieren. Das kann man psychologisch alles manipulieren. Nichts gegen nette Musik, aber in einen gesunden Rahmen. Aber wenn die Prioritäten verschoben werden, dass das, was Gott will, unseren Verstand, dass das nur noch eine Viertelstunde, 20 Minuten mit einer sehr oft seichten Predigt geschmückt wird. Und dann hat man eine Stunde und 40 nur Programm, wo es nur das Gefühl gibt, noch ein Musical, noch was, noch was, noch was, noch was. Und alles sehr auf Emotionen aufgebaut. Man muss den Leuten die Wahrheit sagen. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann sage ich dir, dann kriegst du 10-mal mehr Probleme als vorher. Das predigt ja heute keiner mehr. Die wollen ja nicht, dass die Leute weglaufen. Sie locken sie mit einem Evangelium, so ein Zuckerevangelium. Komm zu Jesus, dann wirst du viel Geld haben. Wohlstandsevangelium. Kennt ihr das, ne? Wohlstandsevangelium. Das sind Leute, die behaupten, wenn du Christ bist, hast du Gnade, hast du Erfolg. Und da gibt es viele von. Joyce Meyer und Co. lässt grüßen, ne? Benny Hinn und wie sie alle heißen. Wohlstandsevangelium. Copeland, Hagin. Wisst ihr, was diese Leute für Aussagen gemacht haben? Copeland hat mal gesagt, in dir wohnt nicht ein Gott, du bist ein Gott. Solche Leute werden angehimmelt als die neuen Propheten. Unglaublich gesegnete Männer. Ich frage mich, Leute, liest ihr eure Bibel nicht mehr? Der behauptet, dass du Gott bist. Ihr werdet sein wie Gott, hat mal jemand gesagt. Die alte Schlange war das. Das ist eine Aussage, die hat dieser Copeland direkt vom Satan bekommen, aber nicht von Gott. Und Christen sagen, Halleluja. Leute, wir müssen echt aufpassen, dass wir prüfen. Willow Creek. Dieser Bill Hybels ist ein sehr intelligenter Mann. Er hat nur einen Denkfehler. Er hat die Gemeinde versucht aufzubauen und zu führen wie eine Firma. Alles professionell. Die besten Leute. Es kommt nicht darauf an, ob ein Mann oder eine Frau hingegeben ist, sondern wo sie im Beruf steht. Ach, du bist Akademikerin, du bist Managerin im großen Konzern, dann bist du unsere Leitung. Und da ist so eine kleine arme Mutter, die stundenlang auf die Knie geht, die den Herrn Jesus über alles liebt, hat die Hauptschule. Mutti, du darfst gerne dabei sein, du darfst die Leute den Mantel abnehmen, darfst auch mal einen Kuchen backen. Also man baut die Gemeinde nicht danach auf, wie hingegeben Menschen leben, mit all ihren Begrenzungen. Was sagt denn Jesus in Paulus in 1. Korinther? Viele sind berufen von euch als starke, weise, kluge, intelligente. Steht das da? Das, was vor der Welt unwichtig ist, was mit dem keiner was zu tun haben will, mit dem will ich anfangen. Und guckt in die Kirchengeschichte rein, mit ganz einfachen Menschen, die viele Schwachheiten hatten und Macken. Mit die hat Gott etwas angefangen. Und oft sind Leute, die ganz viel begabt sind, die stehen sich selbst im Weg mit ihrem intellektuellen Sachen. Gott kann oft mit schwachen Leuten viel mehr anfangen, als mit Leuten, die überbegabt sind. Weißt du, wenn du Angst hast zu reden, dann betest du und sagst, hey Jesus, lass mich bloß richtig reden. Dann bist du abhängig, ne? Aber wenn du denkst, alter Schwede, die haben nur noch auf so eine Leute wie ich gewartet. Wisst du überhaupt, dass ich der beste Redner bin? Dann kannst du gleich zu Hause bleiben. dann kannst du zwar reden, aber Gott kann durch dich nicht reden. Versteht ihr? Das ist das Problem, eine Gemeinde aufzubauen, zu fragen, Ungläubige, was wollt ihr? Ist doch klar, dann hat man eine besucherorientierte Gemeinde. Das heißt, die Leute kommen, weil es ein cooles Feeling ist. Es geht aber nicht um unser cooles Feeling, sagt die Bibel. Es geht darum, dass Gott sich wohlfühlt bei uns. Und Gott kann sich nur dann wohlfühlen, wenn es nach seinen Spielregeln geht. Und wenn die Bibel sagt, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo Gott bestimmt, und ich nehme Ungläubige und die bestimmen das, dann drehe ich das alles einmal auf den Kopf. Und das ist das Problem. Und diese Leute haben natürlich einen riesen Zuwachs. Bill Heibels. Aber nochmal, nicht das Kind im Bade ausschütten. Nicht alles, was die machen, ist verkehrt. Wir können uns viel abgucken. Was mir zum Beispiel gefallen hat, was er macht, die haben dort eine Werkstatt gegründet, irgendwo dort. Und da haben sich Leute aus der Gemeinde, die mehr Geld hatten, zusammengetan und haben gesagt, wir haben auch viele sozial schwache Leute und wir machen jetzt eine Autowerkstatt. Gleichzeitig bilden wir schwache Kinder aus, die sonst vielleicht keine Chance haben. Und dann tun wir für unsere Geschwister alles umsonst reparieren. Ja, das können wir von Bill Heibels lernen. Und da hat er ein großes Herz für. Versteht ihr? Nicht das Kind im Bade ausschütten. Aber der Ansatz seiner Gemeindephilosophie ist trotzdem von Anfang an falsch. Bei aller Liebe. Aber er ist mein Bruder. Er ist nicht ein Feind. Manche sagen, der ist nicht wiedergeboren. Was machen die? Richten. Und er hat genügend Aussagen gemacht und ich bin fest von überzeugt, es ist mein Bruder, Bill Heibels. Ganz klar. Aber leider baut er die Gemeinde nicht auf den Fundament des Wortes Gottes auf. Saddleback, Rick Warren, seine nächste Mega-Church. 1980 gründete Warren die Saddleback Church, die er seither vorsteht. Nach eigenen Angaben besuchen wöchentlich 22.000 Gottesdienstbesucher die 19 Niederlassungen in Südkalifornien und dann gibt es in Berlin, Hongkong, Buenos Aires und Manila noch vieles, was in diese Richtung geht. Man kann ein Buch nicht von seinem Autor trennen. Rick Warren ist neben Bill Heibels einer der Hauptvertreter des sogenannten besucherfreundlichen Bewegung. Das ist dieses, ja? Leute müssen sich wohlfühlen. Die wiederum einen Unterarm der weltweiten Gemeindewachstumsbewegung darstellt. Das ist wichtig. Die sind alle miteinander verbunden. Bill Heibels ist übrigens auch jemand, der sehr inspiriert war von Robert Schuller. Dieses Denken, dieses positive Denken, dieses Management, das Machen, ja? Also das sind alles geistliche Kinder untereinander. Die sind geprägt von diesem Denken. Und der Oberguru, sage ich mal, Norman Vincent Peale mit seinem positiven Denken. Und jetzt ist es wichtig, was ist denn das nun wieder? Gemeindewachstumsbewegung. Da gibt es einen sogenannten Gavran, im deutschsprachigen Raum Schwarz und Wagner. Das sind Leute, die führen auch eine sogenannte geistliche Kriegsführung. Das sind Leute, ich weiß nicht, wo sie das hernehmen, also in der Bibel steht das nicht, aber die machen Gebetsmärsche. Dann machen sie territoriale Gebetsmärsche, wo sie an bestimmten Orten dann beten und dann binden sie Dämonen. Die sagen jetzt, wir wollen eine Evangelisation machen in Braunschweig. Und jetzt gehen wir durch Braunschweig und jetzt tun wir mal Braunschweig völlig frei machen von Dämonen. Und dann beten sie und lösen alle Dämonen. Überhaupt nicht in der Bibel, denke ich. Ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommen. Das ist eine Art und Weise von Glaubenskampf, die müssen wir ablegen. Das ist völlig unbiblisch. Nirgendwo finden wir sowas in der Schrift. Ja? Und diese Gemeindewachstumsbewegung, die hat genau diesen Gedanken. Nämlich, wir müssen pragmatisch sein. Der Zweck heilt die Mittel. Das ist Pragmatismus. Das ist egal, ob das jetzt biblisch richtig ist, ob die Leute kommen. Ach, wenn wir ein paar Kompromisse machen, ist nicht so schlimm, haben sie die Bude voll. Und heutzutage wollen das Leute. Evangelisten werden so unter Druck gesetzt. Ich weiß, von was ich spreche. Ich kenne einige. Die kriegen eine Zahl mit und die müssen sie erfüllen. Und wenn sie die nicht erfüllen, schmeißt das Missionswerk sie raus. Sowas Unbiblisches. Als wenn das in unserer Hand wäre. Es geht nur noch nach Zahlen. Wisst ihr? Es geht nur nach Zahlen. Wie viele haben sich bei dir bekehrt? 100. Ach, ihr seid ja tot. Bei euch? 500. Tot. Willow Creek bei euch? 40.000. Tot. Bonke? 1 Million. Ja, das ist ein bisschen noch so. Ich höre, dass sich Tausende und Millionen Menschen bekehren. Ich sehe sie nur nicht. Wo sind die Leute in den Gemeinden? Viele Leute, die sich auch bekehrt haben bei manchen Veranstaltungen, höre ich immer, da haben sich 40 bekehrt, da 100, da 80, 70. Und die Gemeinde hat immer noch 40 Leute. Irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Diese Gemeindewachstumsbewegung hat genau diesen verkehrten Denkfehler. Da übrigens gibt es eine super Bibelausarbeitung, eine super Ausarbeitung von dieser Gemeindewachstumsbewegung von Wilfried Plock. Auf dem Bibelbund, die Website, könnt ihr Wilfried Plock eingeben und gebt ihr Gemeindewachstumsbewegung. Er hat sich super gesund und nüchtern und biblisch völlig fair und korrekt mal dieser Sache angenommen und hat die Saddleback-Gemeinde biblisch geprüft, hat auch nicht das Kind im Bade ausgeschüttet, hat auch positive Aspekte mitgenommen, die durch diesen Rick Warren ins Leben gekommen sind. Ja? Kirche mit Vision, einer der Bestseller im Gemeindebau, er ist der Autor. Und von wem ist er geprägt? Auch von solchen Leuten. Ja? Wir müssen immer wieder sehen, das spielt einfach eine Rolle. Erstere setzt ganz gezielt Marketingtechniken und Wirtschaftsstrategien als Methoden des Gemeindebaus ein. Die Philosophie des Pragmatismus, das heißt Zweckmäßigkeitsdenken, Hauptsache es wird gut oder Hauptsache es passiert was, was dabei geistlich steht, ist nicht so entscheidend, bestimmt offen oder verdeckt die Vorgehensweise. Man verfolgt das Ziel, die Gottesdienste für die nichtgläubigen Besucher so angenehm wie möglich zu gestalten. Und dazu werden oft Talks, Theater und Multimedia-Präsentationen eingesetzt. Inhaltlich geht dieser Trend oft auf Kosten der biblischen Klarheit. Solche Themen wie Sünde, Buße, Gottes Zorn und ewige Verdammnis werden kurz abgehandelt oder erst ganz weggelassen. Wir beobachten, dass diese rasant zunehmende Unterwanderung der Gemeinde mit Psychologie, Entertainment und Managementtechniken mit großer Sorge. Es mag sein, dass sich die Verantwortlichen dieser Entwicklung gar nicht bewusst sind, wie stark Rick Warren von der kundenorientierten Philosophie geprägt ist. Es geht um Selbstverwirklichung anstatt Christusähnlichkeit. Das sind alles Leute, die haben die letzten 30, 40 Jahre leitende Geschwister auch in Deutschland geprägt. Und mittlerweile kommt die Welle auf uns zu in der Praxis. Man möchte Megachurch, Leo Bigger, ICF unten in der Schweiz, genau das Gleiche. Genau das gleiche Modell. Die sind alle von diesem Denken geprägt. Ich werde nachher noch dazu ein bisschen mehr sagen. Wir können nicht sagen, ja, der ist so und der ist so. Nein, nein, das ist ein Denken. Und die sind alle gleich aufgebaut. Ob du bei Leo Bicker in dieser Church dort unten gehst, Megachurch, ob du bei Bill Heibels reingehst, Willow Creek, Saddleback, ist immer das gleiche Motiv. Ein unglaubliches Programm, die Leute müssen sich wohlfühlen, die Show muss da sein. Es gibt auch so ein Buch, die Show erschlägt das Wort. Ja, das Buch ist wirklich gut, weil es auf den Punkt bringt, diese Sachen, dass wir werden nachher kommen, was die Bibel eigentlich dazu sagt. Ne? Dann gibt es noch einen sehr modernen jungen Mann, Joseph Prince, sehr bekannt. Ein snopper Kerl, sieht aus wie so ein Model, ja, ein sehr bekannter Mann. Mittlerweile verkauft er auch im deutschsprachigen Raum en masse Bücher, denen seine Bücher, die werden gekauft wie warme Semmel, steht nur völlige Irrlehre drin. Und die Christen kriegen es nicht mit. Muss ich einfach so sagen. Die Folgen solch einer unbiblischen Betonung der Gnade, er ist in einer Bewegung, die nennt sich Hypergrace, also eine besondere Gnade. Da ist nur Gnade, da ist nur Gnade, ne? Sünde, Buße, Gericht oder Hölle, das kannst du vergessen, kommt da nicht vor. Es muss eine Atmosphäre, eine Atmosphäre eines lockeren Lebenswandels, es herrscht vor. Und parallel dazu sind viele Gläubige in diesen Gemeinden auch mit Unmoral und Trunkenheit und anderen Lastern verstrickt. Kann ja auch nicht anders sein, wenn man den Leuten nicht predigt, auch die Buße. Der redet alles schön, das ist auch ein Positivdenker, die sind alle auch geprägt. Und der kann reden, Leute, der redet dich tot, lebendig, lebendig und tot. Und der hat Charisma. Wenn der auf die Bühne geht, dann hat er 100.000 Leute innerhalb von 2 Sekunden. Ja, also der ist ein 1000-mal besserer Redner als ich und hat ein ganz anderes Charisma. Ne? Das Problem ist nur, dass er leider ein falsches Evangelium predigt und ein falsches Gottesbild. Und wisst ihr, wir müssen uns nicht wundern, was dabei rauskommt. Ne? Das ist ein Missbrauch der Gnade Gottes, ne? Seine billige Gnade, so, ja, die Gnade ist da, ne? Bist zwar Christ, aber du kannst ruhig Leute betrügen, das ist ja ein gnädiger Gott, ne? Das hat auch gar keine Auswirkung. Seh das mal nicht so eng. Alles nur kleine Sünder. Ja. Außerdem hat Gott dich lieb. Du weißt ja gar nicht, wie Gott dich lieb hat. Ach, die Gnade Gottes ist in deinem Leben so groß, da kann nichts das zerstören. Gott liebt dich genauso, wie du jetzt bist. Das stimmt übrigens überhaupt nicht. Gott liebt mich als Sünder, ja. Aber wenn ich mich bekehre, dann möchte er, dass mein Leben in der Heiligung ist. Und wenn ich tausende von Sünden festhalte und wenn ich Gott nicht den Herr sein lasse meines Lebens, dann ist garantiert nicht das Wohlwollen Gottes auf mein Leben. Also das dürfen wir dürfen Gott hier nicht zu so einem alibi-liebenden Zuckerwattengott machen. Das ist er nicht. Gott ist heilig. Der ist so heilig, als die Sünde am Kreuz war, musste er sich von seinem eigenen Sohn abwenden. Das ist unser Gott, aber das will man nicht mehr hören. Lass mal die Sünde, die macht uns immer so kaputt. Fröhlichkeit haben, Gnade, Liebe. Ja, das wollen die Leute hören. Ist klar, ne? Unser Ich sehnt sich danach. Oh, ne? So eine Veranstaltung verlässt man ja so. Ne? Aber eigentlich sollten wir Gottesdienste so verlassen, getroffen auch vom Wort. Natürlich dürfen wir auch aufrecht gehen und glücklich sein. Aber wisst ihr, wo findet eigentlich noch Buße statt? Wo weint man noch über seine Sünden? Wo ist man auf den Knien und sagt, Herr, was tue ich dir nur an mit meinem Leben? Diese ganzen Dinge, die sind irgendwie verloren gegangen. Ja. So, dann gibt es noch eine Veranstaltung, die auch sehr groß aufgebaut ist. Pro Christ kennt ihr sicherlich. 1993 wurde sie ins Leben gerufen. Ich möchte zu Pro Christ kurz was sagen. Auch dort möchte ich nicht alles verteufeln, bestimmt nicht. Der Ansatz war auch super. Ne? Man wollte, dass Menschen zum Glauben kommen. Und da sind auch viele Menschen zum Glauben gekommen. Und das Pro Christ 1993 kann ich auch nicht vergleichen mit Pro Christ 2019, muss ich ehrlich sagen. Da ist das Niveau schon sehr flach geworden. Das sage ich ganz offen und ungeschützt. Ja? Ich will nicht behaupten, dass da keine Menschen zum Glauben kommen. Bestimmt nicht. Da kommen Menschen zum Glauben. Aber das Problem, dazu komme ich gleich, ist eben halt auch Unterhaltungsprogramm enorm hoch. Ne? Also es wird immer mehr, auch die Show wird da auch immer mehr gemacht. Man bringt immer mehr Elemente, auch des Gefühls mit hinein. Man hat Musicals, man hat Musikgruppen und man baut das alles so auf, man jubelt und klatscht und so. Geschwister, nach Jesu Predigten haben nie Leute geklatscht. Ist schon mal aufgefallen? Die waren entweder völlig böse auf ihn und haben ihn verlassen oder sie haben ihn angehangen. Ja? Aber wenn Jesus dir die Maske von deinem Gesicht zieht, dann ist nicht die erste Reaktion, ach Halleluja, danke, dass du mir zeigst, wie grausam und verloren ich bin, Herr. Ach Herr, ich danke dir, dass ich so ein Idiot bin. Nein, nein, sondern das Erste ist, du zerbrichst selbst über deinen elendigen Zustand. Und das ist es. Es gibt heute keinen Zerbruch mehr, wisst ihr? Bekehrung ohne Buße. Ach, wisst ihr, Evangelisten sagen, weißt du eigentlich, wie Gott dich liebt? Ja. Weißt du eigentlich, wie wertvoll du in Gottes Augen bist? Du hast schon so viel probiert, probier doch mal Jesus. Du weißt gar nicht, wie herrlich dieses Leben mit ihm ist. Dein Bankkonto wird mehr werden. Krankheit ade. Die Probleme fliegen weg. Du hast ein Leben im Überfluss. Probier doch das mal mit Jesus. Das ist tolle Buße, oder? Früher hat man den Menschen gesagt, so wie du bist, du gehst nicht verloren, du bist verloren. Du hast mit deinen Sünden Jesus umgebracht am Kreuz. Du bist so verloren, dass es nur diesen einen Weg gab, dass Gott selbst Mensch werden musste. So weit bist du verloren. Hörst du das noch in Evangelisation? Nee. Das ist eine Wohlfühlatmosphäre. Die kommen nach vorne und strahlen da mit ganz verklärten Gesichtern heutzutage. Ich habe mich bekehrt. Alles gut. Und dann fragst du mal 3 Monate später, und wo ist der überhaupt? Der ist weg. Wisst ihr? Es kommt doch nicht darauf an, aber diese Leute haben auch diesen Druck, es müssen Zahlen kommen. Ja, und wir sind ja Christen, auch die Christen, die sind die Schlimmsten. Ja? Zahlen. Ja? Wie viele haben sich bekehrt? 500. Letztes Jahr 300. Nächstes Jahr noch mehr Show-Elemente, noch mehr Leute bringen. Wie viele haben sich bekehrt? 1000. Ist ja schön, die sich alle bekehren nicht. Ich will das auch, Gott steht das ja eines Tages, ja. Aber ich mache mir Sorgen, wie sollen sich Menschen richtig bekehren, wenn keine Buße da ist? Versteht ihr? Das ist doch die Voraussetzung. Ohne Buße keine Wiedergeburt. Das geht nicht, das eine mit dem anderen. Ja. Und dann gibt es auch jetzt eine Veranstaltung, da sollte ich auch zur Stellung nehmen. Tue ich gerne auch, nennt sich Live on Stage. Findet jetzt im November, ist diese Veranstaltung. Ist ein jüngerer, sehr charismatischer Typ. Also nicht, dass er jetzt in der charismatischen Bewegung ist, weiß ich zumindest nicht, aber ist also von seinem Wesen her ein sehr gewinnbringender Mann, der auch glaubwürdig denke ich schon auch ein Christ ist, ganz klar, ja. Der hat ein großes Herz für Jesus, was ich an den Gabriel Häsler oder glaube ich so heißt der Häsler aus der Schweiz schätze, ist auch sein Engagement, dass Menschen zum Glauben kommen. Das finde ich riesig. Er macht sich Gedanken und macht sich Pläne und so, finde ich alles gut. Nur die Methode ist genauso zu verurteilen für mich, das kannst du anders sehen, aber wie all die anderen Megachurches. Theater, Mediengewalt, Tanz, Musicals, und dann kommt noch eine kleine Botschaft. Aber wisst ihr, ich sage euch mal, warum ich dort kein Ja zu habe. Übrigens hat er das Missionswerk vom Jans-Team übernommen. Ein Bruder der Jans-Brüder, der hat einen Traum gehabt und in diesem Traum hat Gott ihm gezeigt, dass er den Hessler, den Gabriel, das alles geben soll. Na gut, ich bin jetzt kein Traumdeuter, der Herr wird es eines Tages zeigen. Nochmal, Gabriel Hessler, oder Hesler, ich weiß nicht, wie er es ausspricht, ist für mich ganz klar ein wiedergeborener Mann. Ist ein Christ, der eine Leidenschaft für Jesus hat. Aber die Art und Weise, er ist selbst zum Glauben gekommen durch so eine Veranstaltung, wo Musicals waren und Tanzvorstellungen und so. Und das prägt, wisst ihr, die Leute sind geprägt von dieser Richtung. Ja, und jetzt kommt das nämlich, wo ich hin will. Großveranstaltungen, warum wird das eigentlich so gemacht seit den 60er, 70ern? Ja? Wir müssen wissen, dass in der Pfingst- und charismatischen Bewegung der Meinung ist, es gäbe heute noch Propheten. Und zwar so Propheten wie damals, so spricht der Herr. Also nicht prophetisches Wort verstanden, dass man ein Wort Gottes in eine Situation hineinspricht. Das gibt es heute auch. Aber wir haben nicht mehr, weil das Wort Gottes vollendet ist, wir haben nicht mehr dieses, so spricht der Herr. Ja? Wenn das nämlich so sein würde, dann müssten wir alles das Wort, was diese Propheten sagen, noch zusätzlich zur Bibel nehmen, weil das wäre dann voll inspiriertes Wort Gottes. Ja? Die Bibel ist abgeschlossen. Also Propheten, so wie es damals war, so spricht der Herr, die gibt es nicht mehr laut Bibel. Ja? Es gibt ein Prophetenamt in dem Moment, wenn man es so versteht, dass ein Mensch oder auch eine Frau in eine Situation hineinreden kann, in eine Situation, überhaupt kein Thema, ja? Aber nicht so spricht der Herr. Aber die sagen, so spricht der Herr. Ja? Es ist eine ganz große Bewegung innerhalb der charismatischen Pfingstbewegung, dass da Propheten aufliegen. Und diese Propheten, durch die Bank, die sagen, in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt, erleben wir eine Erweckung, wie sie nie zuvor da gewesen ist. Tote werden auferstehen, John Wimber, ne? Tote werden auferstehen. In unseren Gottesdiensten werden wir ständig Engelsbegegnungen haben. Alles das, was die Apostel erlebt haben am Anfang der Zeit, das ist lächerlich. Es wird alles übertrumpfen. Wir werden Wunder über Wunder erleben. Die Welt wird sich bekehren. Es wird eine Riesenwelle von Bekehrung geben. Hört sich ja gut an, ne? Ist ja cool. Und deswegen haben sie diesen Megachurch-Gedanken. Deswegen sagen sie, größer, breiter, stärker, immer mehr. Ja, weil sie diese Vorstellung haben. Und diese Leute, die mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die versuchen natürlich dann, Dinge aufzubauen, die diese große Erweckung natürlich dann unterstützen können. Und jetzt ist die wichtigste Frage aller Zeiten. Was sagt die Bibel über die Zeit, bevor Jesus wiederkommt? Wir sind uns alle einig, dass die Zeit sehr nahe ist, dass Jesus Christus wiederkommt, ja? Und jetzt ist die Frage, was sagt denn die Bibel? Sagt die Bibel das? Wenn sie das sagt, dann müssen wir die Leute unterstützen. Jetzt die Frage, sagt die Bibel so etwas, dass bevor Jesus wiederkommt, so eine wahnsinnige Erweckung unter den Menschen aufbricht und die Menschen praktisch, ja, alles im Schatten stellen, was an geistlichen Bewegungen da waren. So, jetzt schlagen wir mal die Bibel auf. Lukas Kapitel 17, Vers 26 bis 30. Da sagt Jesus, wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Das ist, wenn Jesus wiederkommt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte, ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten und sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel von Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart werden wird. Also, die Leute sagen, geistlich ist richtig was los. Was sagt Jesus? Die Welt ist gerichtsreif, bevor ich komme. Wie war denn das zur Zeit Noahs? Ja? Haben die Leute völlig gottlos gelebt? Sonst hat Gott nicht das Gericht gebracht, die Flut. Lest mal 1. Mose 6. Zur Zeit Noahs, zur Zeit Lots, ne? Bei Lot, fürchterliche moralische Untergang der Menschen. Was da passiert ist, kann ich hier gar nicht aussprechen. Könnt ihr mal nachlesen, ja? Und Jesus sagt, genauso wird es sein, bevor ich wiederkomme. Ja, irgendeiner muss ja nun lügen, ja? Also entweder sagt Jesus uns nicht die Wahrheit und verheimlicht uns, dass die großen Erweckungen nicht da sind, oder diese Leute sagen die Wahrheit, ne? Merken wir? Das, was Jesus sagt, ist völlig an dem vorbei, was die uns sagen wollen, die angeblichen Propheten. Und damals war das schon so, ein Prophet wurde immer an dem gemessen, ob es wahr ist, was das Wort sagt, ja? Wenn Jesus sagt, bevor ich komme, ist der größte Abfall aller Zeiten, und die sagen, bevor Jesus kommt, ist die größte Erweckung aller Zeiten, dann könnt ihr selbst mal fragen, ne? Von wo sie die Inspiration haben. Bestimmt nicht von Herrn Jesus. Matthäus 24, die Verse 3 bis 5. Da steht, Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Er spricht schon wieder von der Zeit, bevor er kommt, und er sagt, was wird vorherrschen? Verführung. Dann geht's weiter, Vers 5. Denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Das sagt Jesus noch eine Stelle, also was sagt er? Was wird dort sein? Verführung. Keine Erweckung, Verführung. Noch eine Bibelstelle. Matthäus 24, Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Viele. Weil die ja sagen, Megachurch, kannst du mal das Bild machen? Megachurch. Quick. 25, 30.000 Leute da, ja? Mensch, da ist so Leben. Da ist so die Bude voll. Nicht so erbärmlich wie bei uns, ja? Da ist so Leben. Da sind doch, da strömen die Menschen noch hin. Die müssen noch recht haben. Die können sich doch nicht alle ehren. Was sagt Jesus? Nicht die Masse. Am Ende der Tage nicht die Masse. Ja, die Masse wird verführt. Die Masse wird verführt. Und die Bibel sagt, die kleine Herde, die kommt durch. Ja? Merken wir, dass diese angeblichen Propheten, die sagen genau das Gegenteil, was Jesus sagt. Aber das sind Leute, die denken. Und dieses Denken haben Megachurch-Brauer mitgenommen. Bigger, Heibels, wie sie alle heißen, die haben dieses Denken verinnerlicht. Und das ist ein unbiblisches Denken. Ja? Das müssen wir einfach nur verstehen. Ne? Dann noch eine Sache. Matthäus 24, 24. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also Zeichen und Wunder, die sagen, Mensch, bei uns passiert doch was. Ne? Charismatische Pfingstbewegung, Mensch, bei uns passiert was. Und sagt die Bibel, ja, am Ende wird viel passieren. Aber das ist trotzdem nicht Gott, der wirkt. Der Teufel kann auch Wunder tun. Natürlich kann der Wunder tun, ja? Denken wir nur an die Zeichen, als Mose da in Ägypten war, ne? Konnte vieles nachmachen. Nicht alles, aber vieles. Ja, 2. Korinther 11, da kommen wir nachher drauf. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 5. Es geht ja darum, dass diese Leute sagen, am Ende der Zeit, da blüht das Leben, ja? Wo? Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Wirklich steht da, harte, böse. Das bezieht sich auf Menschen, mit denen es schwer umzugehen ist. Erweckte Menschen? Gott hingegebene Menschen? Nee, sagt Paulus nicht. Ja? Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleugner, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und jetzt passt auf. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Ja? Völlig etwas Entgegengesetztes. Paulus sagt, am Ende der Tage sind solche Menschen da. Die sagen auch, wir lieben Gott. Ja? Diese Großveranstaltungen. Es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie sagen, wir lieben Gott nicht. Ja? Aber wie sieht das Leben aus? Wie positionieren sich Leute? Ja? Ihr müsst dann mal Aussagen nehmen, wo Leute gefragt werden, wie stehst du denn zu die Sünden? Ne? Und weil sie genau wissen, oh, das sind Sünden, die in der Gesellschaft sehr beliebt sind, dann sagen sie, das überlassen wir Gott. Hallo, da steht in der Bibel eine klare Aussage, die Sünde hasst Gott. Nein, warum sagst du das nicht? Bin doch nicht doof, warum? Dann kommen die Leute nicht mehr. Ah, merken wir die Kompromisse? Man positioniert sich nicht klar, damit man den Leuten nicht irgendwie, dass man sie nicht verliert. Ja? Ist nicht biblisch richtig. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Das ist eine Anweisung von Paulus. Und was sagt er? Überführe, strafe, ermahne. Das hört man heute gar nicht mehr. Nur das Zucker-Evangelium, wisst ihr? Paulus gibt eine andere Anweisung. Wir müssen auch ermahnt werden. Warum? Weil wir leider so oft in Sünden sind, ja? Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Die Bibel sagt, am Ende der Zeit wollen die Leute gesunde Lehre. Merkt ihr diesen Slogan der Ökumene? Liebe vereint, Lehre trennt. Paulus sagt, ja, das sagen welche am Ende der Tage. Gottlose. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge verstehen, ja? Im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Abvers 1 bis 12. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst, noch erschreckt werdet, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, das ist der Antichrist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart er sich nicht, bis der, welcher er jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Und jetzt passt auf, ihn, diesen Antichristen, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Was passiert am Ende der Tage? Machttaten, Zeichen und Wundern. Und wo, in welcher Bewegung ist das Zentrum? In der charismatischen Pfingstbewegung, ja. Zeichen, Wunder, und dann wird da gesagt, bei uns passiert ja was, ne? Es passiert ja bei uns was. Und die Bibel sagt, das ist Verführung pur. Am Ende der Tage, man müsste kein großer Prophet sein. Wenn man die Bibel liest, weiß man, es muss eine Bewegung am Ende der Tage kommen, bevor Jesus wiederkommt, die prahlen mit Zeichen und Wundern und Machttaten und großen Zulauf, ja. Aber das ist nicht der Herr, der dahinter steht. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Habe ich eben gerade gelesen, ja? Und dann lesen wir in Offenbarung 13. Ich kann jetzt nicht alle Stellen vorlesen, ja? Müsst ihr zu Hause immer lesen. Offenbarung 13, Kapitel 13, die Verse 3 und 8. Da steht, ich lese nur Vers 3. Und ich sah einer seiner Köpfe bis zum Tod geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier. Und sie beteten den Drachen an. Das ist laut Offenbarung 12 der Satan. Die Menschen, sie beten den Drachen, sie beten Satan an. Die Bibel sagt, am Ende der Zeit wird es eine Dämonie sein, wie in einem nie zuvor gewesenen, wie es da war, ja? Also Satan wird direkt angebetet. Und sie sagen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerung redete. Ja? Große Dinge reden diese ganzen Leute auch. Aber wir merken auch diese lästerlichen Sachen. Ne? In dir wohnt nicht ein Gott, du bist Gott. Ja? Das ist Lästerung. Das erfüllt sich vor unseren Augen und die Christen schlafen. Ne? Also Offenbarung 13 sagt uns da. Offenbarung 18, das ist die große Verführungskirche Babylon. Ne? Da steht, denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken. Alle Nationen. Was sagen diese Propheten am Ende der Tage? Eine große Erweckung. Was sagt die Bibel? Sie haben sich verführen lassen. Also am Ende der Tage ist nicht eine fette Erweckung, sondern eine fette Verführung. Ja, das stimmt. Ja? Lest selbst nach Offenbarung 18. Und dann steht etwas in Vers 4. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt. Ja? Geht raus. Wir können nicht mit allen mitmachen, Leute, bei all der Liebe zu den Menschen, ja? Aber wir machen uns schuldig, ja? Wir müssen uns auch klar positionieren, wir können nicht mit allen mitmachen. Jemand hat mal gesagt, wer für alles offen ist, der ist im wörtlichen Sinn nicht ganz dicht. Ich muss mich klar positionieren. Wenn jemand zu mir sagt, ich bin dein Bruder, und er sagt, weißt du, Bruder, in dir wohnt nicht Gott, du bist Gott, dann sage ich, weißt du, tut mir leid, also du machst die Bibelstunde mal alleine, ja? Du bist ein Irrlehrer. Und heute sagt man, ach komm her, ist ja egal, was in der Bibel steht. Wir lieben uns doch, oder? Liebe, Gnade, komm her. Das passiert ja da. Ja? Falsche Vorstellung von dem, was Gott will. Bei diesen großen Veranstaltungen ist die große Gefahr der Vermischung. Sieh mal, in solchen Veranstaltungen, wenn jetzt auch bei Pro Christ oder anderen Veranstaltungen, wisst ihr, was ich immer so mein Problem habe? Und das sage ich offen. Da kooperiert man auch mit Gemeinden, die zum Teil solche Leute in den Himmel heben. Und in deren Gemeinden genau das gelehrt wird, ja? Muss man wissen. Und vielleicht mögen manche Geschwister noch einen klaren Blick haben, aber junge Leute kommen dahin und die sagen, ach, das ist doch alles eins. Und dann landen die bei irgendwelchen Leuten. Damit habe ich ein Problem. Das ist die Gefahr der großen Veranstaltungen. Die können gar nicht, diese jungen Leute, die können ja gar nicht unterscheiden. Und das ist ja auch anziehend, ne? Alter, guck dir die Leute an. Boah. Das ist ja anziehend, ja? Und wisst ihr, was dann passiert? Die kommen da zum Glauben, bei so einer Church, bei so einer Veranstaltung. Die kommen dann Sonntag, nächsten Sonntag zurück in deine Gemeinde. Ein Lied, eine Gitarre, drei Leute singen, keine Scheinwerfer, keine Musicals, kein Theater, kein Tanz, nichts. Die sagen, alter Schwede, ich habe mich verlaufen, ich bin auf dem Friedhof. Wo gehen Sie hin? Wo gehen Sie hin? Da gehen Sie hin. Und das ist die Philosophie der Leiter. Die ziehen die Leute aus den Kleingemeinden ab, damit sie eben für die Megachurch gewinnen. Und deswegen bin ich gegen diese Veranstaltung. Weil diese Leute machen die kleinen, treuen Gemeinden kaputt. Sagen sie natürlich nicht. Die sagen, wir machen alles zusammen. Ja, aber bitteschön, wenn du Leute da prägst, kommen zum Glauben. Und die sind geprägt von dieser Atmosphäre. Dann wünsche ich dir viel Spaß, wenn die in deiner Gemeinde kommen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wollen sie diese Elemente mit hineinnehmen in deinen Gottesdienst. Ach, du spielst Gitarre? Oh, du hast doch noch nicht meine E-Gitarre. Du hast keinen Marshall-Verstärker, musst du richtig die Post abgehen. Ja, liebe Tante Käthe, dann geh du mal zur Seite. André, komm du mal mit, ne? Bist ein alter Heavy Metal Freak. Komm du mal, mach du mal. Ach, Opa Ralf, du warst immer nett. Großer Gott, wir loben dich. Kannst du auch toll auf dem Klavier spielen. Aber wir brauchen jetzt ein Keyboard und Markus, komm du mal her. Und ab heute geh die Post ab. Richtig schön Beats und Sound, ja? Und ach, Onkel Wilfried, du warst auch so nett, ne? Aber die Stühle sehen ja grausam aus. Wir machen jetzt mal eine richtig coole Lounge hier. Merkt ihr, was passiert? Diese Leute, die sind hier geprägt von diesen Dingen und die werden das mit hineinnehmen vor Ort bei euch. Und dann gibt es das, Krieg. Und das passiert. Gemeinden spalten sich. Die Älteren sagen, Leute, seid wachsam. Und die Jünger sagt, keine Ahnung, jetzt unsere Zeit ist gekommen. Lange genug wart ihr da. Ja. Und dann gibt es auch alles aus dieser Bewegung. Jugendgottesdienste. Jugendgemeinden. Wo ich mich die Frage stelle, in meiner Gemeinde gibt es keine Jugendgemeinde. In meiner Bibel. Eine Gemeinde besteht aus von Kleinkind bis zum Opa. Und heute möchte man cool sein, ja? Und natürlich spricht man junge Leute an, aber das ist nicht biblisch. Und die Alten, die gehen aufs Glatteis, ja? Anstatt aus den Erfahrungen der Alten diesen Schatz zu haben, was die Bibel sagt, sagt man auch, die sind doch von vorgestern. Ja, und die Jugend, die wird eines Tages böse aufwachen, weil sie merken, die waren, übrigens, das ist ein cooler Spruch, Ewald Platte wurde mal gefragt, wie er sich zu bestimmten moralischen Dingen verhält. Und dann hat er sich klar positioniert zur Bibel. Dann sagt die Frau zu ihm, Mensch, Herr Platte, Sie kommen ja sind ja aus dem letzten Jahrhundert. Da sagt er, nein, viel länger, für den Paradies. Wisst ihr? Nein, nein, Gottes Wort hat sich nicht geändert, ja. Deswegen bin ich dagegen. Der Wolf im Schafsfell. Die Bibel sagt das deutlich. Matthäus 7. Das sagt nicht ich, das sagt der Herr Jesus. Ne? Das ist wichtig, was er sagt, nicht was ich sage. Vers 15. Hütet euch aber von den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Jesus sagt, die kommen, die sind aus wie ein Schaf. Aber inwendig sind sie Wölfe. Ja. Matthäus 7, 21, 23, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und dann sagen sie, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Kennt ihr diese Bewegung? Weissagung, charismatische Pfingstbewegung, Zentrum. Dämonen austreiben, Gemeindeerneuerung, Wagner, Co. und wie sie heißen, Gaffran. Die gehen hin, geistliche Kriegsführung, binden Dämonen. Und das Letzte, viele Wunderwerke, auch in dieser Richtung. Bonko und Co., ne? Tausende angeblich vom Krebs geheilt und so. Also da wurden gesunde Dinge nachrecherchiert und da ist gar keiner gesund geworden. Ja? Und da sind fürchterliche Sachen passiert, ja. Das ist einfach nicht wahr. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20 etwas. Ab Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden und die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Sagt Paulus, die kommen von euch, die kommen nicht von da draußen, weil sie geprägt werden. Weißt du, die gehen kurz raus, werden geprägt, dann kommen sie rein und dann unterwandern sie. Und dann sagen sie, weißt du was, vergiss mal Licht und Leben, komm, wir gehen zu Bigger. Ja? Das ist ja ein Totentanz hier. Ja? Die eigenen Leute. Und das passiert ja schon ständig. Ne? Wird nicht erst passieren, ist schon alles da. Und die Bibel warnt uns davor. 1. Timotheus Kapitel 4. Ne? Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Also wer ist denn das, der so einen Mann so eine Aussage macht, nicht in dir wohnt, nicht ein Gott wohnt in dir, du bist selbst der Gott. Ist das, wer steht dahinter? Das ist der Teufel, oder? Ein Dämon, die Menschen da Irrlehre verbreiten. Und wir wissen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, ab Vers 14. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und am Ende der Tage, sage ich immer wieder, kommt der Teufel mit einer John MacArthur Bibel. Der ist nicht so dumm, dass er kommt mit dem 6. Buch Mose und mit Hörnern und 3 Sechsen auf dem Kopf. Nein, der kommt, dass du denkst, boah, so ein Bibellehrer haben wir nie gehabt. Ja? Wie ist er denn zu Jesus gekommen? Es steht doch geschrieben. Wer hat das gesagt? Der Teufel, ja. Und am Ende der Tage kommt er auch genauso. Steht doch geschrieben. Wir haben doch einen Gott der Gnade. Stimmt das nicht? Ja. Ja, Gott ist doch großzügig. Ja, siehst du. Aber Gott ist auch heilig. Gott ist auch gerecht. Und das lassen wir zur Seite. Das gefällt uns nicht. Er ist Liebe. Er ist gnädig. Er ist barmherzig. Ja? Erweckung in der Bibel. Alle Erweckung, also weil die Leute ja sagen, ne? Also dadurch kommt Erweckung. Ne? Also alle Erweckungen wurden durch das Wort Gottes herbeigeführt, alle. Du kannst im Alten Testament eine Stelle nehmen bei Nehemia Kapitel 8 und im Neuen Testament kannst du Apostelgeschichte 2 nehmen. In Nehemia Kapitel 8, da sind die kleinen Kinder alle dabei und sie haben das Wort ausgelegt bekommen. Und das Wort hat sie getroffen und aufgrund des Wortes haben sie Buße getan und eine Erweckung ist gefolgt, ja, ein Aufbruch. Was war das? Hat damals Esra gesagt und Nehemia, weißt du was, wir machen jetzt mal ein bisschen Pantomime, machen ein paar coole Platten, lassen wir laufen, dann machen wir mal richtig, geben wir richtig Gas und dann geht das schon alles. Nein, die haben da gestanden und haben ganz normale Bibelarbeit gemacht. Und aus dem Wort heraus ist die Erweckung gestanden. Das ist der biblische Weg der Erweckung. Hin zum Wort. Und nicht hin zur Show. Hin zum Wort und nicht hin zur Show. Ja, ist ein Unterschied. Die Emmaus-Jünger, kennt ihr die? Die sind da so spazieren gegangen, die waren zu Tode betrübt. Ne? Völlig depressiv. Normal hätte jetzt Jesus sagen müssen, Alter, komm, ich nehme dich mit zur Megachurch. Das ist ja kein Wunder, dass die alle so kaputt sind. Wir müssen was erleben. Hat das Jesus gemacht? Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Bibelarbeit. Lukas 24, Vers 27 und 32. Und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Was war Jesus seine Waffe gegen Depression und gegen Lauheit und geistliche Müdigkeit? Was? Show? Theater? Tanz? Was war das? Bibelarbeit. Und welche Bibelarbeit? Jesus betrachten. Ja? Und wenn das nicht mehr genügt, dann gute Nacht. Ach ja, den Kolosserbrief, den habe ich schon 5-mal studiert. Wenn das dir jemand sagt, ne, dann bete für den, weil der ist schon wieder völlig weg vom Herrn. Ja? Also, und dann, was sagen die Emmaus-Jünger? Ja, Jesus, du hast zwar eine coole, oh, die Bibel aber war nicht schlecht, aber ich bin immer noch depressiv. Sagen die das? Wisst ihr, was sie sagen? Vers 32. Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf den Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Das Herz fing an zu brennen. Wo? Als Jesus durch Bibelarbeit die Herzen der Gläubigen wieder angebrannt hat. Das ist es. Ja? Und was machen sie? Plötzlich laufen sie den ganzen Weg zurück, die davor halb tot waren. Ne? Plötzlich haben sie Kraft. Welche Kraft? Die Kraft Gottes. Und sie berichten ihnen, wir haben Jesus getroffen. Das alles war, der lebt. Hinweg mit den Depressionen. Vorwärts, Jesus lebt. Ja? Das ist biblische Erweckung. Ja? Und alle Erweckungen neutestamentlicher, nach neutestamentlicher Zeit, in der Kirchengeschichte, könnt ihr nach, ich kann euch jetzt nicht alle kirchengeschichtlichen Dinge weitergeben, aber schaut nach, ja? Schaut nach und ihr werdet merken, alles war immer, wo Menschen sich getroffen haben unter das Wort. Biblische Bestandsaufnahme des Menschen, ich kann jetzt nicht mehr alles vorlesen, ja? Römer Kapitel 3, die Verse 10 und 23. Prediger Kapitel 7, Vers 20. Römer Kapitel 7, 24, 25, 1. Mose 8, 21, Matthäus 15, 19 und 20. Da steht, dass der Mensch schuldig ist. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Da ist keiner, der gut ist, sagt die Bibel. Nicht einer. Oh, das ist eine Diagnose, ne? Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich retten aus meinem elenden Leib? Er sagt nicht, ich bin Gott. Ich bin der Große. Der sagt, ich bin ein elender Mensch. Und dann sagt er, Gott sei Lob und Dank. Jesus Christus ist die Lösung. Nicht, ich bin die Lösung. Jesus ist die Lösung. Ja? Das ist so ganz wichtig. Biblische Bestandsaufnahme. Der Mensch ist völlig unwichtig. Völlig sündig und kann Gott nicht gefallen. Ja? Das Gesetz richtig verstehen und anwenden. Jetzt haben wir das Gesetz Gottes. Und jetzt gibt es einige Pappenheimer, sage ich mal. Wisst ihr, was die sagen? Ja, das Gesetz ist von die olle Tora, das ist für die Juden. Ja, so abwertend. Die haben null Ahnung vom Wort Gottes. Null. Das Gesetz ist ganz wichtig. Das muss man nur richtig verstehen. Ich möchte uns kurz zeigen, worauf es daran ankommt. Römer 3, 18, 20. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch von ihnen gerechtfertigt, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wer braucht denn Sündenerkenntnis? Am allermeisten Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das heißt, ich muss den Menschen, bevor er Jesus kennenlernt, erstmal zeigen vom Gesetz her, du bist völlig verloren, du hast null Chance. Gottes Heiligkeit ist so groß, du hast null Chance, zu Gott zu kommen. Dafür ist das Gesetz. Paulus sagt in Galater 3, 24, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus. Das heißt, dadurch, dass der Mensch das Gesetz liest, merkt er, alter Schwede, Gott ist so heilig, ich habe keine Chance, ich bin verloren, ich komme nie zu diesem Gott. Und dann sagt Gott, ja, ich habe aber einen Weg. Wer ist der Weg? Jesus. Und plötzlich ist der ganze Zerbruch da und die ganze Hoffnung wird nur auf einen Menschen, auf einen gesetzt. Jesus. Ja? Plötzlich wird Jesus groß. Darum sage ich jetzt mal, jeder gute Evangelist muss das Gesetz predigen. Und das wird heute nicht mehr getan. Man erzählt den Leuten Zuckergeschichten oder wie toll er ist. Das ist biblisch nicht richtig. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, dem muss ich das Gesetz predigen, damit er vom Gesetz erkennt, wie weit er von Gott weg ist, wie heilig Gott ist. Und plötzlich bricht so ein Mensch ehrlich zusammen und sagt, das habe ich nicht gewusst, dass ich so verloren bin. Ja, und dann ist der Mensch reif, wisst ihr, dann weint er endlich über seine eigenen Sünden und über seinen Zustand. Dann kann ich sagen, aber es gibt einen Ausweg, wo denn? Jesus. Das sind ehrliche Bekehrungen, ja? Und nicht irgendwie den Menschen Geschichten erzählen. Biblischer Glaube, wie sieht denn der aus? Der Glaube kommt aus dem Musical. Und das Musical kommt aus dem Wort Gottes. Das versteht er nicht, Entschuldigung. Da steht, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch den Tanz. Ach, auch nicht. Nein, da steht die Verkündigung durch das Wort. Das heißt, der Glaube hängt absolut zusammen mit Gottes Wort. Das heißt, Menschen werden nicht zum Glauben kommen, wenn ich eine Show biete, sondern sie kommen zum Glauben, wenn ich eine Bibelarbeit mit ihnen mache. Ja? Und da passt man sich der Welt an. Aber warum? Ganz einfach. Besucherorientierte Gemeinden. Ja? Da können die Leute jetzt nicht so lange predigen. Kannst du nicht so eine Bibelarbeit machen? Ich schlafe mir ein. Ne? Nein, wir müssen was bieten. Die müssen emotional geführt werden. Die Leute müssen sich cool fühlen. Bisschen Popcorn noch da rein. Schummriges Licht. Und die Post geht ab. Ja. Die Bibel sagt, die Post geht ab. im geistlichen Bereich, wenn das Wort Gottes dir etwas zu sagen hat und wenn du Jesus über alles liebst, dann geht die Post geistlich ab und nicht, wenn du Show machst. Wir haben einen Wächterdienst, Geschwister. Übrigens sagt Jesus, glückselig sind, die sehen und doch glauben. Aha, Johannes 20, 29, ne? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und man muss heute sehen, ne? Sehen, 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 sehen. Wisst ihr warum? Offenbarung 13, das Bild in der Offenbarung. Am Ende der Zeit werden die Leute visuell völlig verführt. Ja, und die Leute gucken, oh cool, oh, der sieht ja cool aus, der bleibt. Mein Herz, ist das cool. Guck dir mal das an, guck mal uns hier an. Sehen, sehen. Nicht sehen und glauben, das ist biblisch. Paulus sagt, wir schauen auf das Unsichtbare, denn das ist ewig. Und vielleicht werden wir belächelt. Ist ja so eine Tradition geworden, dass man Christen, die mit Jesus klarstehen und sich an der Bibel halten, ach, ihr seid davon vorgestern. Ne? Denk daran, wenn das das nächste Mal zu dir jemand sagt, du kommst ja aus dem letzten Jahrhundert, sagst, nein, 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 viel später. Paradies. Ja? Wisst ihr, die Bibel ist immer aktuell. Das kann in 20 Jahren wieder weg sein. Das bleibt bis in Ewigkeit. Und das wäre dumm, wenn du darauf baust. Du sollst hierauf bauen. Dann baust du wirklich auf dem Fundament. Und das Letzte, was ich euch sagen möchte, ist der Wächterdienst. Ja? 1. Johannes 4, Vers 1. Deswegen haben wir das heute so gemacht. Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Das möchte man heute nicht mehr hören. Oh, du bist viel zu extrem. Oh, du immer mit deinen kritischen Berichten dazu. Und jetzt kommt das. Du immer mit deiner Bibel, habe ich schon gehört von Christen. Haben sie mir vorgeworfen, ne? Oh, Christian, du gehst mir so auf die Nerven. Du immer mit der Bibel. Da habe ich gesagt, was? Ich habe immer bis heute gedacht, du wärst mein Bruder. Aber wenn du das ernst meinst, bist du nicht mehr mein Bruder. Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Also wenn die Bibel nicht unser Maßstab ist, dann können wir einpacken und nach Hause gehen. Gehen wir zum Schorsch essen, haben wir mehr davon, als hier zu sein. Ja, ja, ist so. Leute, wir haben doch keinen Wald- und Wiesengott. Du immer mit der Bibel. Das ist auch eine Aussage. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, da steht in Vers 21 und 22, prüft alles, das Gute haltet fest, aber es geht weiter. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Den 22. Vers, den streicht man immer raus. Man sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Und dann kannst du ruhig machen. Nein, 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 nein. Von dem Bösen sollen wir uns fernhalten. Ich muss nicht zu Leuten in die Predigt gehen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Gabriel Hissler. Ja? Nicht, dass ihr jetzt das so aufnehmt. Aha, das ist den vergleiche ich schon nicht mit Robert Schuller oder so. Ja? Das sind schon Unterschiede. Ja? Bei Robert Schuller seine Aussagen zweifle ich sehr stark, ob das mein Bruder ist. Bei Gabriel weiß ich hundertprozentig, ist das mein Bruder. Ja? Nicht, dass ihr jetzt den verkehrten Hals kriegt. Aber diese Methoden, die ähneln sich. Und die lehne ich ab. So gerne ich meinen Bruder auch in der Ewigkeit sehen werde und wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Alles richtig. Aber die Methode, ich glaube, ich habe lange genug darüber geredet, die lehne ich ab. Zum Schluss möchte ich euch einfach sagen, lasst uns festhalten an der gesunden Lehre. Prüft alles am Wort, auch was ich euch heute erzählt habe. Ja? Wisst ihr, das Problem ist, dass wir heute in einer Christenheit leben, eine Christenheit, die den Bezug zum Wort Gottes verloren hat. Es ist alles so Schnellkost. Ja? Die neuen Bibelübersetzungen werden immer moderner. Ja? Da gibt es dann auch einige Übersetzungen, sage ich euch ehrlich, die würde ich sofort, wenn ich die Möglichkeit hätte, alle verbrennen. Die Volksbibel. Das ist blasphemisch. Ja? Das Abendmahl wird verglichen mit Chips zu sich nehmen und so. Das ist der Leib des Herrn, Leute. Ja? Und Jesus, ja, der ist cool drauf, der Dicke. Leute, das ist Gassensprache. Völlig den Respekt verloren von Christus und seinem Wort. Ja? Und die Leute sagen, hauptsache die Leute lesen das. Nee, bevor sie das lesen, sollen sie lieber gar nichts lesen. Und wir müssen den Mut haben, uns zu positionieren. Nicht das Kind im Bade ausschütten. Nicht jetzt nach Hause gehen und sagen, ich hab's gewusst, live on stage oder der Hissler oder wie heißt der Gabriel, alles verkehrt, was sie machen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe euch nur die Zusammenhänge aufgezeigt von diesen ganzen Elementen, die da drinnen sind. Ja. Und wir wollen selbst für uns beten. Das ist auch mein Gebet. dass wir nicht wegfallen. Wenn die Bibel sagt, dass manche vom Glauben abfallen und viele verführt werden, dann habe ich auch Angst, dass ich ein Verführter sein kann. Ja, und auch ihr älteren Geschwister, bildet euch nichts darauf ein, dass ihr 40, 50, 60 Jahre den Herrn nachfolgt. Salomo wird persönlich vom Herrn Jesus bezeichnet als der weiseste Mann. Der ist im Alter fürchterlich abgefallen. Der ist in Götzendienst hineingekommen und andere Sünden, die ich hier gar nicht nennen möchte. Ja? Das ist keine Garantie. Wir können 50 Jahre mit dem Herrn leben und wenn der Herr seine Hand wegnimmt, ich sage euch das, dann nützen dir die 50 Jahre auch nichts. Dann fällst du in Sünden, wo du dann denken würdest, das hätte ich nie gedacht, dass ich da nochmal reinfalle. Ja, da kannst du reinfallen. Und deswegen lass uns jetzt nicht nach Hause gehen zu denken, so jetzt haben wir alles gehört und jetzt hauen wir mal rauf auf diese Leute. Darum geht's nicht. Darum geht es absolut nicht. Wisst ihr, was mir wichtig ist, und das werde ich jetzt tun, dass wir für diese Menschen beten und für uns beten. Herr, lass uns nicht auf diese Verführungswelle einfallen, ja? Und hilf unseren Geschwistern. Das ist mein Bruder hier, Bill Heibels, hundertprozentig. Und wenn das Leute auf CD hören und sagen, er ist nicht ein wiedergeborener Christ, dann müssen sie verantworten vor dem Herrn. Er ist mein Bruder. Und Gabriel ist hundertprozentig mein Bruder. Und er hat ein großes Herz für Jesus. Ja. Trotzdem müssen wir nüchtern diese anderen Dinge, die können wir nicht so wegwischen. Deswegen möchte ich jetzt bitten, dass wir aufstehen, wenn wir können. Und ich würde dann jetzt nochmal mit uns beten.